Ja, also ich meine, wenn wir es mit der alten Zeit vergleichen, sind wir noch gut in der Zeit, aber ich weiß, der Jochen muss noch länger nach Hause fahren und wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Also Hohelied der Liebe, das letzte poetische Buch vor den Propheten. Also vor Jesaja, zwischen den Sprüchen und Jesaja finden wir das Hohelied der Liebe, der größte Hit von König Salomo, der viele Lieder geschrieben hat. Aber das ist das eine, das größte Liebeslied, ein sehr poetisches Lied, fast so wie ein Musical mit verschiedenen Charakteren und einem Chor haben wir hier wahrscheinlich. Hebräische Poesie. Dann werden wir heute sehen, wie poetische Liebeserklärungen ausgesehen haben. Für uns war es ein bisschen lustig manchmal, wenn wir darüber lesen. Aber wir haben König Salomo und die Sulamit oder Schulamit, ein Mädchen aus dem Libanon. Vielleicht die eine große Liebe aus all diesen hunderten Frauen, die er hatte und die er besingt. Wir haben das letzte Mal vor langer Zeit jetzt schon ersten zwei Kapitel gemacht und Kapitel 3 bis Vers 5. Und das war so diese Zeit des Kennenlernens und miteinander gehen, würden wir sagen. Haben am Schluss auch wieder diese Beschwörung gehabt. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selbst gefällt. Also wartet auf den Richtigen, auf den Mann, auf die Frau des Lebens. Bewahrt euch rein bis zur Ehe. Und jetzt ab Vers 6 sehen wir die Hochzeit. Und die Hochzeitsnacht, also ziemlich heißes Material. Die Juden haben gesagt, erst ab 30 darf man dieses Buch überhaupt lesen, damit man nicht hier ins Stolpern kommt. Aber es ist eindeutig ein Buch, das die Liebe, auch die geschlechtliche Liebe in der Ehe feiert und hochhält. Also das ist ein Thema, die Liebe zwischen Mann und Frau. In der Kirchengeschichte haben, ja,
fast zum Hochzeitstag, genau.
genau, können ja ein paar Verse lesen miteinander morgen. Ja, mal sehen, vielleicht findest du hier ein paar schöne, seine Arme sind goldene Rollen, sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster. Vielleicht schreibst du ihm eine Karte. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Genau. Also offensichtlich die direkte Bedeutung, der direkte Kontext ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Mann, dem König Salomo, und einer Frau, einem einfachen Hirtenmädchen, in das er sich verliebt hat und das er als seine Frau annimmt. In der Kirchengeschichte, also schon vorher eigentlich, die Juden haben diese Liebesgeschichte als Bild gesehen für Gottes Liebe zu seinem Volk Israel, und wir wissen natürlich im Neuen Testament, wir sind die Braut Christi und Christus ist unser Ehemann, also auch als eine Analogie sozusagen, als ein Bild für Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe und Liebesbeziehung zu ihm. Also ab Vers 6 die Hochzeit. Und es war damals so, dass die erstmal verlobt waren und dann ist der Bräutigam mit seiner Hochzeitsgesellschaft, mit seinen Trauzeugen, würden wir heute sagen, das waren damals ein paar mehr, so wie in Amerika, die haben auch noch mehr, aber damals sonst noch mehr, mit dieser Hochzeits-Bräutigamspartie, er mit seinen besten Freunden. Er ist dann irgendwann zum Haus der Braut gegangen, ihrem Elternhaus, hat die Braut abgeholt und hat sie dann mitgenommen in sein Zuhause. Und da wurde dann 7 Tage lang Hochzeit gefeiert. Und die beiden haben in der ersten Nacht dann auch die Hochzeit vollzogen. Also es war mehr ein ziviler Akt eigentlich als ein religiöser Akt damals. Es war nicht unbedingt ein Priester involviert, die sind ja zum Tempel gegangen, sondern er hat einfach die Braut nach Hause geholt, vor den Augen, das war ein offizieller Akt, das war eine offizielle Hochzeit, und dann sind sie da den Ehebund eingegangen. Deswegen glaube ich, ist es heute auch noch wichtig, eben diese offizielle Ehe. Ich kriege immer wieder mal Anfragen, ob es okay ist, ob ich Leute nur verheiraten würde in der kirchlichen Hochzeit, in der Gemeinde, aber sie sind noch nicht standesamtlich verheiratet, und ich sage eigentlich immer nein, weil Ehe ist ein offizieller Akt, und unsere Gesellschaft ist zwar ein bisschen komisch, macht es den Leuten schwerer, verheiratet zusammenzuleben als unverheiratet, gerade wenn die noch Studenten sind und so weiter, dann fallen die um Unterstützungen um und um Geld um letztendlich. Es kostet mehr, verheiratet zu sein, als einfach zusammenzuleben. Das ist sehr schade. Aber trotzdem, Ehe ist etwas Offizielles, und kirchliche Hochzeit und zivile gehört zusammen. Es ist immer auch ein offizieller Akt. Und so war es auch damals sehr einfach eigentlich. Aber es war offiziell, und es wurde auch erwartet, dass diese Ehe ewig hält, ja, dass es fürs Leben ist. Nur so zum Hintergrund. Vers 6. Wahrscheinlich ist das jetzt wieder hier dieser Chor der Töchter Jerusalems. Wir wissen ja nicht genau, wer hier spricht. Vielleicht ist es auch die Braut, die hier das beschreibt. Aber für mich klingt es mehr wie dieser Chor, wird ja nicht angegeben, wann wer spricht. Das müssen wir so ein bisschen zwischen den Zeilen herauslesen. Und die Ausleger sind sich da auch nicht überall einig. Aber ist auch, glaube ich, nicht so wichtig in dem Fall. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, Rauchsäulen gleich, umduftet von Myrrhe und Weihrauch? Also hier Rauchwolke, duftende Rauchwolke von allerlei Gewürzpulver des Händlers. Siehe da die Sänfte Salomos. 60 Helden sind rings um sie her von den Helden Israels. Sie sind alle Schwertträger, geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte gegen den Schrecken zur Nachtzeit. Einen Tragsessel machte sich der König Salomo aus Hölzern des Libanon. Seine Füße machte er aus Silber, seine Lehne aus Gold, seinen Sitz aus rotem Purpur. Das Innere ist ausgelegt mit Ebenholz. Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus, betrachtet doch, ihr Töchter Zions, den König Salomo in der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat, am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herzens. Also, der Hochzeitstag wird uns hier ganz klar gesagt, jetzt ist es soweit. Und wir wissen nicht genau, ob hier die Braut, diese wunderbare Trage, diesen Thron auf einer Trage beschreibt. Manche glauben, dass es Salomo ist, der hier in dieser Sänfte sitzt, aber wahrscheinlich ist es die Braut, und Salomo kommt mit ihr und holt sie nach Hause. Er beschützt seine Braut. Vielleicht eine geistliche Lektion auch. Titusbrief, glaube ich, heißt, ne? Das, oder Timotheusbrief, dass wer die Seine nicht versorgt, schlimmer ist als ein Ungläubiger. Also wir haben hier auch Versorgung, und ich glaube, das ist auch was, was uns Männern gilt, unsere Frauen zu beschützen. Jetzt nicht nur vor physischen Gefahren, sondern auch emotional und geistlich. Das hat Salomo hier getan. Wenn wir es geistig betrachten wollen, auch eine schöne Analogie, wir wissen, wir sind von ihm beschützt, er tritt für uns ein, wir sind unter seinem Schutz. Auch dieser Frieden, wir dürfen teilhaben an der Schönheit, an dem Frieden, an der Herrlichkeit. Wir dürfen mit ihm sitzen auf seinem Thron. Wenn wir in Christus sind, sind wir geistlich eigentlich schon in ihm auch, auf seinem Thron. Das heißt Autorität und Macht, also viel Gnade, viel Vorrecht. Und die Braut hier praktisch wird hier hineingebracht in diese Position des Königs eigentlich. Also nicht in die Position des Königs selbst, aber sie wird die Königin, sie wird die Frau des Königs. Und das hat bestimmte Rechte mit sich gebracht und einen bestimmten Schutz hier, wie wir sehen. Und das gilt auch für uns geistlich, als Braut Christi. Und die Bibel spricht ja auch vom Hochzeitsmahl des Lammes, dass Jesus wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Wir werden mit ihm entrückt oder ihm entgegen, wenn wir noch am Leben sind. Sonst sind wir schon diese Hochzeitsgesellschaft, die mit ihm kommt. Und dann ist der Salomo am Wort. Hier ist ein Hochzeitstag. Wissen nicht den Kontext, ob er unterwegs ist oder ob sie schon in der Kammer sind und sie ihren Schleier ablegt. Die hat einen Schleier getragen und dann in der Hochzeitsnacht wurde der abgelegt. Also er sieht hier seine Geliebte und ist total eingenommen von ihr und lobt sie in den höchsten Tönen. Und das ist auch was, was wir Männer lernen können. Das ist wichtig. Zu loben. Und ich denke, oft ist es ja so, dass Frauen sich unsicher fühlen. Also gerade auch, was ihren Körper anbelangt, oft. Und ich meine, wir alle werden nicht schöner, gell? Das betrifft die Männer und die Frauen. Ich glaube, den Frauen fällt es manchmal schwieriger. Wenn man nach den Kindern ein paar Pfunde zugelegt hat oder die Falten kommen. Und ich denke, da ist es wichtig für uns Männer, dass wir sie bestätigen und sie loben, dass sie sich sicher fühlen kann, auch in dieser Liebe, in dieser Beziehung. Sie ist schön. Allein ist sie schon schön, weil sie in den Augen ihres Geliebten schön ist. Und seht auch hier diese Worte, die er verwendet. Er verwendet die Worte Geliebter, Freundin. Vers 8 wird er sagen, meine Braut. Vers 9, meine Schwester, meine Braut. Also verschiedene Beziehungsebenen, die alle da waren. Und ich glaube, auch das ist wichtig für eine Ehe, dass wir auch in all diesen Ebenen am Bauen sind. Ja, da ist die sexuelle Ebene, die Braut, die... Das gehört auch dazu, das ist auch schön. Wir dürfen das bewundern und es feiern. Hey, Gott ist der Erfinder von Sex, da ist überhaupt nichts Unheiliges dran. Nur wenn es im falschen Rahmen stattfindet, ich meine, irgendwie der Teufel verdreht alles und versucht das, was Gott schön gemeint hat und das Richtige und das Wahre so als, naja, das ist doch von vorgestern und vom letzten Jahrhundert und sonst irgendwas steinzeitlich hinzustellen und genau das, was kaputt macht, als das Tolle und das Ideal hinzustellen. Und manchmal haben Christen überreagiert und dann so Sexualität als was Schmutziges hingestellt und es ist heiliger, ehelos zu leben und ins Kloster zu gehen. Und besonders im Mittelalter gab es da wirklich Missbrauch und es ist heiliger, zölibatär zu leben, für die Priester besonders und all dieser Quatsch. Und das ist alles Quatsch. Gott hat uns als Mann und Frau erschaffen, er hat den Sex erfunden, es ist wunderbar, es ist schön, es ist gut, es ist gesegnet in der Ehe. Und hier sehen wir, wie er sie beschreibt. Siehe, schön bist du, meine Freundin. Auch das war auch seine Freundin. War seine Braut, aber auch seine Freundin, auch seine Schwester. Also hier eine Beziehungsebene. Nicht nur das Äußerliche, sondern es zählt auch Freundschaft, dass man sich versteht. Das ist sogar noch wichtiger, weil wie gesagt, wir werden wahrscheinlich alle nicht schöner. Ich meine, es gibt manche, die altern sehr schön, wo man sagt, hey, du siehst besser aus als vor 20 oder 30 Jahren. Bei der Mehrheit von uns ist es wahrscheinlich nicht der Fall. dass wir zunehmen und Falten bekommen und uns die Haare ausfallen, wie ihr an mir seht. Und die Haare wachsen irgendwie von da oben nach innen und kommen bei den Ohren und der Nase wieder raus. Es ist wichtig, dass eine Beziehung nicht nur auf dem Äußeren oder dieser erotischen Anziehung beruht. Das gehört auch dazu und das ist auch gut und das ist auch richtig. Also
komplexes Thema irgendwie, gell?
Ich würde sagen, wenn das nicht da ist, dann würde ich sagen, bitte nicht heiraten. Kommt vielleicht irgendwann mal wer anderer vorbei, der dann diesen Funken entfacht und dann habt ihr wirklich sehr, sehr zu kämpfen. Also es gehört auch dazu. Aber noch wichtiger ist, als bevor wir geheiratet haben, ein Freund von mir hat gesagt, die wichtigste Frage ist, magst du sie? Und ich glaube, da war viel Weisheit drinnen. Gerade diese freundschaftliche Beziehung, weil das ist was wächst. Meine Liebe reift und das werden wir auch hier sehen, entwickelt sich weiter von diesem ersten Verliebtsein und diesem Feuerwerk und Schmetterlinge im Bauch, ja, zu einer tieferen Freundschaft, zu einer Wertschätzung, zu einem Aneinanderwachsen durch Höhen und Tiefen. Mit Schwierigkeiten, die wir da auch sehen werden, dann im Kapitel 5, wenn wir heute noch dazu kommen, was ich sehr bezweifle. Aber es ist gut, dass wir das sehen, diese verschiedenen Beziehungsebenen. Freundin, Schwester, glaube ich, spricht auch von Vertrautheit. Aber auch Braut und Geliebte. Schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Schatz, du hast Augen wie Tauben. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpft. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme hervorkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keiner von ihnen fehlt. Poesie hat sich verändert seit damals. Aber er spricht einfach von ihrer Schönheit. Wow, du hast doch alle Zähne, Schatz. Und es war eine andere Zeit. Die hatten keine Fluorzahnpaste und Zahnregulierung und weiß nicht.
Und dickes Haar anscheinend.
Vielleicht war es damals, wenn sie noch 5 Zähne hatte mit der Hochzeit, dass sie gesagt haben, wow, du hast noch 5. Und Salomo sagt, wow, du bist schön, du hast noch alle Zähne und jeder hat so seinen Gegenzahn. Jeder Zahn hat seinen Zwilling. Keinem von ihnen fehlt, wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich. Schönen Mund, bildlich gesprochen, vielleicht auch die Worte. Der Mund spricht für unsere Worte. Sie war offensichtlich auch eine Frau, die Anstand hatte, die Worte hatte, die aufbauend sind und nicht niederreißend. So Worte der Gnade, das ist, was Gott uns sagt im Neuen Testament. Eure Rede sei zur Auferbauung, gebe Gnade den anderen. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Vielleicht erinnert uns die Schläfe an unser Denken oder Einstellung. War offensichtlich auch lieblich. Frau mit einem sanften und stillen Geist. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. Hey Schatz, dein Hals ist wie ein Turm. Weiß nicht, ob das heute ein Kompliment wäre. 1000 Schilde hängen daran, alles Schilde von Helden. Ein Turm, ein fester Turm, vielleicht steht es für Standhaftigkeit, für Charakter, war offensichtlich eine Waffenkammer, dieser Turm, die Schilde sind da dran gehangen. Den nächsten Vers würde ich lieber nicht lesen. Sagt er, deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lilien weiden. Wahrscheinlich spricht er davon, wie weich sie sind. Wahrscheinlich ist das der Vergleich. Also, wir reden hier über die Hochzeitsnacht, ja. Ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es geht hier schon zur Sache. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrhenberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Also da spricht es genau davon, du bist mein Weihrauchhügel, du bist mein Myrrhenberg, das Duft und Schätze sind das, ja, den will ich ersteigen. Geht es um die sexuelle Beziehung. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Alles an dir ist schön. Warum würdet ihr Frauen das nicht gern hören? Wenn euer Mann das öfter mal sagen würde, hey, alles an dir ist schön. Das wäre wunderbar, da blüht eine Frau auf, oder? Und wir Männer müssen uns da immer wieder dran erinnern. Aber geistlich gesprochen, wir sind die Braut Christi. Und das ist, wie Christus dich und mich sieht. Sagt, alles an dir ist schön. Und er sagt es nicht, weil er unsere Sünden übersieht, so naiv irgendwie, sondern ihr wisst, wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Er ist für uns zur Sünde geworden, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und so, wenn Gott uns betrachtet, sind wir wirklich weiß wie Schnee. Haben wir gesungen vorhin, scharlachrot unsere Sünde. Doch ich weiß, mir ist vergeben. Die Kraft deines Bluts, durch die Liebe, die Wunder tut, durch den Glauben, Herr, an dich kann ich so sein, weiß wie Schnee, heilig, rein. Und so stehen wir vor Gott und deswegen können wir mit Zuversicht, mit Freimut vor seinem Thron der Gnade kommen. Und wirklich, ich glaube, Jesus sieht uns und er ist so verliebt in uns wie dieser Bräutigam in seine Braut, obwohl uns das manchmal schwer fällt, uns das vorzustellen. Weil ich kenne meine Fehler zu gut und meine Schwachheiten und oft sind diese Gedanken da, Mann, jetzt habe ich schon wieder versagt und ach, ich bin so schwach und schon wieder gesündigt und ach, ich würde mich nicht so sehen und sagen, hey, alles ist schön an mir. Aber Jesus sieht uns wirklich so und er liebt uns. Und ich meine, dieser Prozess der Heiligung, er will uns wirklich praktisch auch immer mehr zu dem machen, was wir geistig schon sind. Und wir sind Heilige, wir sind keine Sünder, wir sind Heilige. Paulus schreibt immer an die Heiligen in Korinth oder sonst wo. Wir sind Heilige, die ab und zu noch sündigen. Aber das ist nicht mehr unsere Identität, das ist nicht mehr unsere Natur. Wir sind von Neuem geboren, wir haben eine neue Natur geheißen, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir sind jetzt Heilige in Jesus Christus, das ist, was wir sind. Und deswegen hoffentlich wachsen wir auch dorthin, dass wir, weiß nicht, Augen wie Tauben haben. Ja, spricht über unser Sehen. Taube spricht auch von Reinheit, Friede, Reinheit, Sanftheit. Und Gott sagt es durch Paulus im Neuen Testament, ne, dieser sanfte, stille Geist, das ist wohlgefällig vor dem Herrn. Sagt, damit könnt ihr eure Männer gewinnen, selbst ohne Wort. Augen auch ein Bild für das Herz. Jesus sagt, wenn das Auge klar sieht, dann ist der ganze Leib Licht, wenn das Auge trübe ist. Also ein schönes Herz, geistig gesprochen. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen. Das Haar in der Bibel erinnert mich dran. Einerseits an Hingabe, denkt an die Nazirea im Alten Testament, die ihre Haare nicht abgeschoren haben. Also volle Hingabe an den Herrn. Auf der anderen Seite kann ich an 1. Korinther 11 denken. Unterordnung. Haare, langen Haare, ein Zeichen der Unterordnung unter den Ehemann. Hier geistlich gesprochen wieder unter unserem geistlichen Ehemann. Und Zähne, vielleicht könnte man an Nahrungsaufnahme denken. Die das Fleisch des Wortes, nicht nur Milch allein, wie die kleinen Kinder genießen können. Hebräerbrief spricht davon. Unsere Lippen, unser Mund. Was aus unserem Mund kommt, aufbauen und rein ist. Die Schläfe, unser Denken. dass wir den Sinn Christi haben, dass wir standhaft sind, Charakter haben, wie dieser Turm, nicht hin und her biegen, sondern mit jeder Welle hin und her geworfen, sagt Jakobus, sondern ist standhaft. Ich weiß nicht, womit ich die Brüste geistig vergleichen soll. Aber der Bräutigam sagt, ich will zu meinem Mürrenberg hinaufgehen. Alles an dir ist schön. Und das erinnert uns daran, dass wir als Braut Christi zu seiner Freude da sind. Deswegen sind wir hier, um ihm Ehre zu bringen, um ihm Freude zu machen. Und dass Jesus es geistlich sagen kann, ich will hingehen zu meinem Hügel. Freude dran haben. Wird später noch über einen Garten sprechen und Frucht sprechen. Mit mir vom Libanon, meine Braut, mit mir vom Libanon sollst du kommen, sollst herabsteigen vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Sinir und Hermon, weg von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen, der Leoparden. Also ja, nimmt sie mit von ihrem Zuhause zu sich. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Honigseim träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge, also haben sie offensichtlich geküsst. Und der Duft deiner Gewänder gleicht dem Duft des Libanon. Dieser Bräutigam in der Hochzeitsnacht, der seine Braut genießt und einfach nur hin und weg ist von ihr. Das ist mir das Herz geraubt. So denkt Jesus über dich und über mich. Du hast mein Herz. Und er sagt auch, ich will dein Herz. Darum geht es ihm.
Aber schon schlimm, dass er das so ungefähr 20, 30 Wochen gesagt hat.
Ne? Ja, es waren ja mehrere hundert, ne? Aber das waren ja, ja, waren auch viel politische Hochzeiten dabei. Ne? Das war, wie wir heute an BMW fahren oder an Mercedes, um repräsentativ zu sein, mussten die Könige damals viele Frauen haben. Und neben Frauen, da wurde halt Hochzeitspolitik gemacht. Also wenn der König von Israel mit dem König von Ägypten Frieden geschlossen hat, dann hat ihm der eine Tochter geschickt als Frau und dann waren die Dinge wieder geregelt. Also war nicht alles Liebes Hochzeiten. Aber natürlich, ich meine, das hat ihm auch zu Fall gebracht. Und der König sollte nicht viele Frauen heiraten. Das ist das Ideal. Das Ideal ist ein Mann und eine Frau fürs Leben. Im Anfang schuf Gott sie als Mann und Frau. Adam und Eva. Nicht Adam und Stefan, auch nicht Eva und Babsi, muss man heute auch schon sagen, nee, ein Mann und eine Frau. In der Hingabe für immer. Und das ist auch dieser Rahmen für die Sexualität. Da werde ich jetzt drüber sprechen. Im Vers 12, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, was immer das ist. Eine versiegelte Quelle, gut, dann haben wir hier Parallelität hier drin. Ein verschlossener Garten bist du. Also ein Garten mit einem Zaun drum, der nur für den Besitzer da ist. Spricht hier über ihre Jungfräulichkeit. Sie hat sich aufbewahrt bis zur Ehe. Und er hat sie bewahrt bis zur Ehe. Das gehört ja auch dazu. Ne? Es gehört ein Stück weit auch immer beide dazu. Und das ist Gottes Ideal. Ein Mann, eine Frau, niemand anderer dazwischen, keine Vergleiche aus der Vergangenheit im Hinterkopf, keine Belastungen, keine Sünden, die du mitbringst. Kein Ehebruch, keine weitere Person in dieser Ehebeziehung, die sich irgendwie, ja.
Entschuldigung, früher, ich weiß nicht, manche Sachen, die sind ja so, dass man sie nur auf früher beziehen kann. Aha. Also ich bin natürlich auch der Meinung, es wäre besser gewesen, hätte ich keine Freunde gehabt oder so. Aber es geht mir jetzt darum, ist es auch sicher so, dass man das, also das, natürlich will Gott, dass du nur ein Mann und eine Frau bist. Ah nee, ist klar. Ja. Nee, das kann man nicht. Das steht ja überall geschrieben. Steht halt in keinen Geboten oder sowas, aber.
Es steht eigentlich überall. Wir können im Alten Testament anfangen, dass Unzucht, ja, im Neuen Testament ist das Wort Unzucht oder Hurerei, im Alten Testament hatten sie ähnliche Worte, wurde schon unterschiedlich behandelt. Also allein die Sprache. Wenn ein Ehemann mit seiner Ehefrau schläft, steht im Alten Testament immer so und so erkannte seine Frau, erkennen. Das war sehr Intimes. Wenn es außerhalb der Ehe stattfindet, Vergewaltigung, Sex vor der Ehe, einfach, dann steht einfach so und so lag bei, so und so. Also ganz anderes Niveau, also allein von den Worten her. Dann können wir im Alten Testament schon sehen, dass die Konsequenzen anders waren. Also Sex außerhalb der Ehe wurde geahndet. Wenn die Frau verlobt war, dann wurden sie gesteinigt, ja, dann hatte sie Todesstrafe gesetzt, dass, ich weiß nicht, wie viele noch am Leben wären heute, wenn das so wäre. Wir sind froh, dass es nicht so ist. Und im Neuen Testament ist es natürlich geistlich und bildlich zu sehen, auch diese Dinge. Sonst, wenn sie noch nicht verheiratet war, hat er sie gerade geheiratet. Dann musste er sie auch das Leben lang versorgen, ob er wollte oder nicht. Oder er musste dem Vater, wenn der Vater gesagt hat, nee, ich will nicht, dass meine Tochter diesen furchtbaren Kerl heiratet, dann musste er dem Vater eine Entschädigung bezahlen. Also es ist schon vom Alten Testament offensichtlich, dass es nicht das Ideal ist, dass es ein Vergehen ist gegen Gottes Norm. Und wieder, wir müssen sehen, dass Gott uns die Dinge sagt, die er uns sagt, nicht weil er uns den Spaß verderben will oder uns irgendwie einschränken will. Das ist die Werbeabteilung des Teufels, die uns das erzählt, ja. Sondern Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er uns lieb hat und weil er uns beschützen will. Und weil er weiß, dass es ja am freiesten und am schönsten und am besten ist, wenn du ohne Vergleiche. Und ich meine, die Jennifer und ich, wir können das bezeugen. Es ist so befreiend einfach. Du hast nicht den Vergleich, oh, die Babsi war so und die Jennifer ist jetzt so. Oder
ist deine erste Freundin?
Nein, nicht meine erste Freundin, aber Gott sei Dank die erste, mit der ich im Bett war. Und da war auch viel Gnade Gottes dabei. Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt erzählen soll. Ja. Ich hatte meine erste Freundin, da war ich noch kein Christ und da wollte ich mit ihr ins Bett gehen natürlich. Und sie wollte aber noch nicht. Sie war noch recht jung und hat gesagt, nee, ich bin noch nicht so weit. Und ich habe sie lieb gehabt und habe das respektiert, habe gesagt, okay, ich warte. Und dann habe ich mich bekehrt und dann habe ich begonnen, die Bibel zu lesen und dann hat sich mein Denken da auch verändert. Und
ja, das, wie alt warst du, oder die Jennifer kennengelernt hast?
Gut, kennengelernt habe ich sie vielleicht mit, weiß gar nicht, 32, 33 oder so. Geheiratet haben wir dann mit 38. Also ich war 38. Und das war schon ein Kampf. Und ich kann nicht sagen, dass ich immer alles richtig gemacht haben und dass wir keine Kompromisse.
Das ist so wunderbar, wenn man zusammen alt wird. Ja? Ich meine, das ist einfach schön.
Ja. Ja. Mein optimal, mein Bruder hat wirklich seine erste Freundin geheiratet. Und das, ich meine, das ist super. Ne? Also ich hatte schon ein paar Beziehungskrisen, die auch ja, Herzschmerz und gebrochene Herzen, was so dabei war.
Ist dein Bruder Christ auch?
Mhm. Das ist schön. Aber es ist ein totaler Segen. Und deswegen sagt uns die Bibel, im Neuen Testament alle Verse, wo Unzucht vorkommt oder Unzucht oder Hurerei, spricht im Prinzip Sex außerhalb der Ehe, außerhalb von Gottes Rahmen.
Die Todesstrafe bei der Verlobten, nur wenn sie jetzt, also wenn sie nicht mit dem Verlobten zusammengeschlafen hat.
Genau.
Ach so,
natürlich.
Ja, gut, ja.
Natürlich, sonst das war ja die Hochzeit. Die waren normalerweise ein Jahr lang verlobt ungefähr. Das war aber schon so wie verheiratet, also das konnte wieder nur durch Scheidebrief oder Scheidung gelöst werden, wenn überhaupt. Und, ja. Und ich glaube, das ist Gottes Ideal. Ich meine, dass die Gesellschaft heute total anders lebt, ist keine Frage. Leider, dass sich auch Christen davon beeinflussen lassen, das finde ich immer sehr traurig. Und auch, er hat wieder einige Gespräche diesen Sommer in diese Richtung. Ich glaube, Gottes Herz ist traurig drüber, über die Verletzungen, die da sind. Wir sind wie ein Tesafilm. Und dieser Film ist dazu geschaffen, einmal zu kleben eigentlich. Da klebt er am besten und am festesten. Und da ist die Verbindung am stärksten. Und klar, du kannst es wieder runterreißen, aber dann reißt du was von der Oberfläche mit und du nimmst es mit zum nächsten oder zur nächsten. Und dann klebt es ein bisschen weniger. Und klebt noch immer, kann noch immer funktionieren. aber weniger und weniger und weniger. Und man kann das beobachten bei Leuten, die jetzt ein sehr promiskues Leben leben, also von einer zur anderen häkeln, dass die Leute wirklich beziehungsunfähig werden, bindungsunfähig, Intimität zu leben. Und das ist ja auch die große Lüge. Es geht ja nicht nur um diesen sexuellen Kick, um Befriedigung eines körperlichen Bedürfnisses. Die Welt sagt es so, ja, ist ja, ich meine, die Kanickeln machen es zusammen und die Hunde und wir machen es halt auch und wo ist das Problem? Das Problem ist, wir sind keine Hunde. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, geistliche Wesen, Personen. Und wenn ein Mann mit einer Frau schläft, dann findet nicht nur eine körperliche Vereinigung statt, sondern eine seelische und eine geistliche Vereinigung. Und du kannst es nicht trennen und wieder weggehen davon und so tun, als wäre nichts passiert und wäre das wie vorher. Oder da werden ganz starke Emotionen freigesetzt und auch geistlich ein Fleisch werden, die Bibel. Und deswegen, wir nehmen immer ein Stück mit. Und ich glaube, das Prinzip in der Bibel ist, 1. Korinther 7, dein Leib gehört nicht dir, sondern deinem Ehepartner. Oder deinem zukünftigen Ehepartner. Und deswegen gib nicht was her, was nicht dir selbst gehört. Sondern wir gehören zuerst Gott, ihr seid erkauft. 1. Korinther 6, da geht es genau um das Thema Unzucht, dass wir nicht mit unserem Leib sündigen, denn ihr seid erkauft um einen Preis. Wir gehören Jesus, also verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das ist das Prinzip. Mein Leib gehört erst Gott, ich gehöre Gott und dann gehört mein Leib meinem Partner oder meinem zukünftigen Partner. Und das ist Gottes Ideal. Und ich meine, das sagt Gott, kommen wir gleich dazu, da sagt Gott, hey, ihr Freunde, trinkt, berauscht euch an der Liebe. Gott ist nicht leibfeindlich oder gegen Sex. Gott möchte nur, dass wir die Fülle von Sex erfahren und die Fülle von dem, was er zwischen Mann und Frau erdacht hat und nicht nur den Durchschnitt von möglichst vielen. Und das ist der Punkt, das ist sein Herz. Auf der anderen Seite haben natürlich viele versagt. An dem Punkt. Und ich glaube, Gott kann auch das wiederherstellen. Ich meine, manche haben vielleicht da gesündigt an dem Punkt, bevor sie zu Jesus gekommen sind. Man kann vielleicht nicht mehr physisch Jungfrau werden wieder, aber ich glaube, Gott kann diesen jungfräulichen Sinn wiederherstellen. Und ich habe ein Zeugnis gehört von einer Prostituierten, die sich prostituiert hat, sich billig verkauft hat hier an jeden, der es wollte und die zu Jesus gekommen ist und Gott hat geheilt. Die wirklich bezeugt hat, in ihrer Hochzeitsnacht war es wie beim ersten Mal. Gott hat wieder geheilt, Gott hat wiederhergestellt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt heißt, dass nicht Narben zurückbleiben. Ist ja oft so. Vergangenheit, ja. Alles kann vergeben werden. Es gibt keine unvergebbare Sünde. Manchmal schleppen wir Narben mit uns rum. Erfahrungen, Verletzungen. Auch die kann Jesus heilen. Zumindest ein Stück weit. Ich meine, gut, wenn ich ein uneheliches Kind gezeugt habe, dann ist dieses Kind da. Das ist so. Die Konsequenz ist da. Kind ist was Schönes. Ist nicht unbedingt eine schlechte Konsequenz. Aber ich könnte mir zum Beispiel eine Geschlechtskrankheit eingefangen haben und unfruchtbar sein, dann ist das eine Konsequenz meiner Sünde, obwohl mir vergeben ist, habe ich eine Narbe da mitgeschleppt aus der Vergangenheit oder seelische Narben. Aber Gott kann auch heilen und Gott kann wiederherstellen. Ich glaube, das Prinzip ist wirklich, wie Jesus zu dieser Ehebrecherin gesagt hat, geh hin und sündige nicht mehr. Ab jetzt lebe anders. Hey, du hast Gottes Wort, du hast Gottes Kraft, du hast Gottes Gnade. Er kann dich stärken, anders zu leben. Und wenn du dann wirklich den Mann oder die Frau deines Lebens triffst, dann kann es sein wie beim ersten Mal. Der Punkt ist, was machst du jetzt? Wir leben im Heute und im Jetzt. Und wir müssen Entscheidungen für jetzt denken, treffen. Und wir können nicht die Vergangenheit ungeschehen machen, leider Gottes. Aber wir haben die Verheißung, wenn wir Gott lieben, Römer 8, Vers 28, wenn wir Gott lieben, wird er alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es gilt nicht für jeden, Ich habe im Camp im Sommer mit jemandem geredet, der hat auch so, ja, Bibel sagt ja nichts über Sex außerhalb der Ehe und ist alles kein Problem, bla 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 bla. Und der hat im Prinzip sich, hat nicht den Vers genannt, aber hat sich darauf berufen, ja, Gott wird ja eh alles, ist ja egal, was ich tue, Gott wird ja alles zum Guten wirken. Es gibt eine Bedingung für die, die Gott lieben. Und Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten, der wird Gottes Willen tun wollen. Also ich glaube nicht, wenn du Jesus nicht nachfolgen willst, dass du dann diesen Vers in Anspruch nehmen kannst, die Verheißung. Glaube ich nicht. Dann ist die Verheißung für dich im Hebräerbrief, ein Vater züchtigt seine Kinder wie ja, die irdischen Väter. Aber wenn wir wirklich Buße getan haben und Jesus nachfolgen wollen, dann glaube ich, können wir wirklich damit rechnen, dass Gott selbst diese Sünden der Vergangenheit zum Guten gebrauchen kann. Und sei es nur, wenn wir mit anderen reden und sie warnen können oder ihnen guten Rat geben können und vielleicht auch andere, die versagt haben und sie da ermutigen können. Ich wollte da gar nicht so lange drüber reden, aber wir sind jetzt auf den Punkt gekommen. Wichtig ist, Gottes Herz zu kennen. Gottes Herz, sein Ideal, ein Mann, eine Frau fürs Leben. Und ich glaube wirklich, also besonders für Frauen auch, wir können diese Fülle wirklich nur genießen, uns wirklich fallen lassen, voll hingeben, wenn diese Hingabe da ist. Ich meine, mit einem Kerl ins Bett gehen, von dem du nicht weißt, ist der in einer Woche noch da oder in einem Monat oder in 10 Jahren oder ich weiß nicht, wie Leute Kinder oder Familie planen in dieser Ungewissheit. Also stelle ich mir ganz schwer vor. Aber wenn diese Hingabe da ist, ja, ich gebe mich dir hin für ein Leben lang. Da kann ich, jeder kann ich nackt sein vor der anderen Person. Da kann ich frei sein, da kann ich echt sein. Da muss ich nicht irgendwie was zurückhalten oder irgendwelche Mauern aufbauen und mich einigeln, damit mich irgendwer nicht verletzt. Da kann ich alles geben. Und ich meine, wisst ihr, die geben hier alles. Und das gehört auch dazu. Ich denke, ein Geben und ein Nehmen. Und sie macht hier auch mit. Ne? Was dir ein Spross zahlte, ist ein Lustgarten von Granatäpfelbäumen samt köstlichen Früchten, Hennersträuchern samt Naden, Nade und Safran, Würzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt allerbesten Balsamsträuchern. Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das vom Libanon strömt. Also, er ist hin und weg, du bist die Größte, mit dir zu schlafen ist Wahnsinn. Er genießt es hier. Und dann antwortet sie im Vers 16 und sagt, wach auf Nordwind und komm Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen die Balsamöle. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine köstliche Frucht. Also sie hat sich bewahrt zuvor, war ein verschlossener Garten, sich aufbewahrt für ihn, aber jetzt kommt der Moment, wo sie sagt, hey, Wind, wehe durch und bring mich zum Duften und ich möchte alles geben, was ich bin für ihn. Und ja, Sexualität ist auch geben und nehmen. Und ich denke, das ist auch wichtig. Sie ist da auch beteiligt und aktiv und der Teufel ist ja so verrückt. Die Leute, die eigentlich nicht miteinander schlafen sollten, tun das zu oft und zu viel, ja, Unzucht. Und in der Ehe, wo die sexuelle Beziehung ja auch wirklich Einheit baut und gerade diese seelische, geistliche, da geht ja so viel ab, in der Ehe ist es dann oft so, dass es zu wenig stattfindet. Oder es einschläft und wie gesagt, der Teufel verdreht alles irgendwie. Und hier haben wir total Gottes Ermutigung, wenn irgendwer kommt und sagt, nee, Sex ist nichts für Christen oder das ist irgendwie schmutzig oder was. Hier, diese Verse. Mein Geliebter, komm in seinen Garten. Und er sagt, ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut, ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinen Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Und sehr poetisch, aber wir verstehen, worum es geht. Und dann haben wir, und das ist der letzte Vers, ui, wir sind schon spät, das ist der letzte Vers, den wir machen. Dann haben wir hier eine Stimme, da spricht jemand und Ich persönlich bin überzeugt, dass es die Stimme unseres himmlischen Vaters ist. Der Herr sagt, esst, Freunde. Ich meine, er ist der Einzige, der dabei war, außer den beiden. Ne? Er sagt, esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Das ist Gottes Herz. Er ist nicht leibfeindlich, er ist nicht gegen Sexualität. Er sagt, im richtigen Rahmen, in der Ehe, esst, trinkt, berauscht euch, genießt das, was ich euch geschenkt habe, was ich da erfunden habe. Gut. Kurz nochmal eine geistliche Deutung davon. Unsere Beziehung mit dem Herrn. So sollte unsere Beziehung mit dem Herrn auch sein. Esst, trinkt, berauscht euch an der Liebe. Er ist unser Bräutigam. Diese Ströme lebendigen Wassers, ne? Diese Quelle mit fließendem Wasser, das vom Libanon strömt. Das hat er uns verheißen. Und wirklich eine leidenschaftliche Beziehung mit unserem Herrn, unserem Geliebten. Seine Liebe annehmen, uns berauschen, das feiern, was er für uns getan hat. Uns freuen darin. Und auf der anderen Seite zu sehen, dass wir seine Braut sind. Und was macht die Braut? Die Braut gibt sich dem Bräutigam hin, wie wir hier sehen. Und sie ist verfügbar für ihn und sie ist ein Garten für ihn. Und nochmal, wir existieren, um ein Garten zu sein für unseren Herrn. Um ihm Freude zu bringen. Darum geht es in unserem Leben. Und wir wollen Frucht bringen. Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Güte, Selbstbeherrschung, all diese Dinge. Wir bringen die Frucht für ihn zuerst, aber dann auch für andere, die sie genießen können. Und er wird das auch weiter noch ausführen in den nächsten Versen. Im Kapitel 16, Vers 3 sagt die Geliebte, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Ich gehöre meinen Geliebten. Wir gehören ihm. Und wir sind sein Garten. Wir wollen Frucht für ihn bringen. Und er liebt uns mit dieser leidenschaftlichen Liebe, die wir hier sehen. Wie dieser Bräutigam. Jesus ist verrückt nach dir. Wirklich, im wahrsten Sinn des Wortes. Er ist absolut verliebt in dich. Und das Einzige, was er möchte, ist wirklich unser Herz, dass wir verliebt sind in ihm. Und wenn das der Fall ist, dann ist alles in Ordnung. Dann wird alles andere in unserem Leben okay sein. Und die richtige Priorität finden und unsere Beziehungen werden okay sein. Unser Zusammenleben als Gemeinde wird okay sein. Ich werde kein Problem haben mit dem, was Gott sagt in seinem Wort, mit Heiligkeit. Ich werde sagen, ja, ich will. Ja, Jesus, das ist das Beste, das ist das Schönste. Du bist mein Geliebter. Dann ist es auch nicht schwer. Johannes sagt uns im ersten Johannesbrief, es ist nicht schwer, seine Gebote zu halten. Es ist nur schwer, wenn wir gesetzlich dran gehen und es als Gesetz sehen von irgendeinem Polizisten oder so, aber wenn das die liebevollen Worte meines Geliebten sind, der mich beschützen will, der das Beste für mich will und der sagt, hey, so funktioniert, so geht's. Wow, danke Herr. Dann können wir uns freuen darüber, wie der David gesagt hat. Ich freue mich an deinem Gesetz.
Man darf ihn noch bieten, dass uns Gott das zeigt, dass man diese Liebesbeziehung so...
Ja, genau, beten wir noch. Wir haben hier fast dann, oder wir haben hier einen logischen Schluss eigentlich, weil im nächsten Abschnitt fängt wieder ein neuer Abschnitt in der Beziehung auch an. Hochzeitsnacht ist vorbei, Flitterwochen sind vorbei und da sehen wir vielleicht den ersten Konflikt in ihrer Beziehung. Und wir sehen, wie diese Beziehung auch reift und auch Liebe erneuert nach dem Konflikt und in dem Konflikt. Und das ist ja auch was Normales und was Schönes. Aber lasst uns für heute mitnehmen, wirklich, wie unglaublich verliebt Gott in uns ist. Ich meine, mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt, sagt er. Und er hat sein Leben für uns gegeben. Das Höchste. So sehr liebt er uns. Und wir sind seine Braut. Wir wollen ihm Freude bringen und ihm Frucht bringen. Und das ist das Wichtigste im Leben. Das ist, worum es geht eigentlich. So, wenn man morgen früh aufsteht, denk dran. Jesus, ich bin deine Frau. Ich möchte dich lieben heute. Ich möchte Frucht bringen. Ich möchte auch deine Liebe annehmen und empfangen und dein Leben drin. Vater, und darum möchten wir jetzt beten noch, dass du uns hilfst. Gerade im Alltag, Herr, wo wir das immer wieder erleben, diese Abgestumpftheit oder Distanz manchmal, die sich reinschleicht, wie in irdischen Beziehungen auch, Herr. Und ich danke dir, dass du uns in dieser Stelle einfach an diese Leidenschaft auch erinnerst. Und ich möchte erwachsen drin und ich möchte beten, dass es jeder von uns erfahren darf. Wir wissen, dass deine Liebe sich nicht verändert hat. Du bist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Herr, wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und so bitte ich, dass du unsere Herzen anfachst, dass du uns immer wieder erinnerst und uns geistlich sehen lässt. Und lass uns wirklich aus dieser Liebe leben, aus dieser Sicherheit und Geborgenheit und Annahme. Und ach ja, ich danke dir so sehr, dass wir begleitet sind mit deiner Gerechtigkeit, dass es wirklich stimmt, dass du uns siehst und sagst, du bist schön, meine Braut, bist begehrenswert, ich liebe dich, ich mag dich, ich will mit dir zusammen sein, ich will in meinen Garten kommen. Hilf uns zu wachsen in dieser Liebesbeziehung, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Jochen, tut mir leid, mir ist gar nicht aufgefallen, wie die Zeit jetzt vergangen ist.
Aber es war auch sehr gut. Also,
wir haben jetzt auch gar nicht groß diskutiert noch. Wenn ihr noch was habt, was ihr noch hinzufügen wollt, dann...
Also vielen Dank für diesen schönen Abend, der war richtig aufgebaut. Richtig gut.